Guten Morgen auch von mir. Wir befinden uns in der Predigtreihe Die bewegende Geschichte einer Bewegung. Und weil wir nicht voraussetzen wollen, dass jeder hier schon weiß, wie das läuft, worum es geht, die ganze Bibel gelesen hat, ein bisschen Erklärung. Wir befinden uns in dieser Predigt, oder wir machen das normalerweise so, dass wir einen Bibeltext haben und wir nehmen diese Woche und die ganzen letzten Wochen schon einen aus dem Buch der Apostelgeschichte, im zweiten Teil der Bibel, und sehen einen Teil von Gottes großer Geschichte uns an. Gucken, was bedeutet das und was bedeutet das für uns heute? Und Gottes große Geschichte verstehen wir so. Es begann damit, dass Gott diese Erde mit der Option erschafft, sich gegen ihn und gegen seine Liebe und für das Böse zu entscheiden. Und die Menschheit entscheidet sich leider tatsächlich für diese Option, also gegen ihn. Und Gott fängt an, dann seinen vorher gefassten Plan umzusetzen, der zur endgültigen Beseitigung alles Bösen führt, und schickt seinen besten Mann dafür auf die Erde, Jesus. Der löst das Problem, stirbt dabei wie geplant, bleibt aber nicht tot. Und zum Plan gehört, dass man davon erfahren muss, wer Jesus ist, was er getan hat, und dann durch den Glauben an Jesus vom Bösen gerettet wird, um dann anderen davon weiterzuerzählen, damit die gerettet werden. So weit, so gut. Die Gemeinschaft der ersten Christen entsteht. Wir sind im Jahr 33 nach Christus und in Jerusalem, und die Leute fühlen sich da erstmal sehr wohl. Es läuft gut. Aber es gibt ja noch Menschen überall anders auf der Welt. Ein wichtiger Mann der ersten Kirche namens Stephanus spürt, dass es auch noch das Böse gibt, und erfährt das im Eigenleibe, dass dagegen kämpft, dass von Jesus weitererzählt wird. Und er wird bei einem öffentlichen Lynchmord getötet. Und das ist der Hintergrund von dem Text, den wir jetzt hören von Katharina.
Ich lese aus der Bibel dem Wort Gottes, aus der Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 1 bis 8. Und von diesem Tag an wurde die Gemeinde in Jerusalem schwer verfolgt, sodass die Gläubigen sich über ganz Judäa und Samarien zerstreuten. Nur die Apostel blieben in der Stadt. Einige fromme Juden bestatteten den Stephanus und veranstalteten eine große Trauerfeier. Aber Saulus wollte die Gemeinde vernichten. Überall durchsuchte er die Häuser der Gläubigen und ließ Männer wie Frauen gewaltsam abführen und ins Gefängnis bringen. Die zerstreuten Gläubigen aber machten das Evangelium bekannt. Philippus zum Beispiel ging in eine Stadt von Samarien und predigte, dass Jesus der Messias ist. Die Menge hörte Philippus mit großer Aufmerksamkeit zu. Sie nahm auch die Zeichen von Gottes Macht wahr, die durch ihn geschahen. Bei vielen Besessenen hatten sie miterlebt, wie Dämonen laut schreiend ausfuhren, und hatten gesehen, wie viele Gelähmte und Verkrüppelte geheilt wurden. Es herrschte große Freude in der Stadt.
Vielen Dank. Unser Text besteht aus zwei Teilen. Der erste Teil, das sind Verse 1 bis 3. Und das ist sozusagen der Abschluss der ersten Phase der Apostelgeschichte, alles was berichtet wird. Das ist nämlich das, was in Jerusalem stattfindet. Und Phase 2 ist dann, was in Judäa und Samarien stattfindet. Und Phase 3 ist dann bis zu den Enden der Erde. So kann man die Apostelgeschichte gliedern. Und hier sind wir genau am Übergang. Also 1 bis 3 Teil 1 und Verse 4 bis 8 Beginn des zweiten Akts. Im ersten Teil sehen wir Verfolgung. Im zweiten Teil sehen wir eine Bewegung des Evangeliums. Leute, die begeistert von Jesus erzählen und was er getan hat. Im ersten Teil sehen wir erst viele Leute im Fokus und dann einen Einzelnen, Saulus genannt. Und dann im zweiten Teil sehen wir genau das Gleiche. Erst viele und dann reingezoomt in einen Einzelnen, der heißt Philippus. Und die wollen wir uns jetzt anschauen, die beiden Leute. Deswegen meine Gliederung: erstens, Saulus, der Christen verfolgt. Wie und warum? Zweitens, Philippus, der Gott folgt. Wie und warum? Und drittens, diese Kirche und du. Wie und warum? Saulus, der Christen verfolgt. Saulus war schon mal vorgekommen. Aber so viel wissen wir noch nicht über ihn. Der Rest der Apostelgeschichte verrät uns dann ein bisschen mehr. Saulus muss ein intensiver Mensch gewesen sein. Ein Mann der Extreme. Er beschreibt sich selbst als Eiferer und dass er darin extremer war als alle anderen Leute. Wie genau er die Leute verfolgt hat, lesen wir hier, und auch immer wieder erzählt er auch selber ein bisschen autobiografisch dann von dieser Zeit. Unter anderem wird beschrieben noch in Apostelgeschichte 9. Saulus führte weiterhin einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Und das heißt, dass es keinen mehr geben sollte, der noch glaubte. Komplett Ende. Das war sein Ziel. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie alle, Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Und in Kapitel 26 sagt er, ausgestattet mit den nötigen Vollmachten von Seiten der führenden Priester, brachte ich in Jerusalem zahlreiche Christen ins Gefängnis und wenn sie zum Tod verurteilt wurden, stimmte ich ihrer Hinrichtung zu. Ziel seiner Verfolgung war, dass die Leute entweder ihren Glauben aufgaben, dazu hatte er folgende Mittel, Drohung, Gefängnis, Folter auspeitschen, oder wenn sie das nicht wollten, dann mussten sie sterben. Das ist ähnlich wie die Motten. Paulus, als ob er eine Krankheit, Saulus, als ob er eine Krankheit bekämpfen will. Die Anfänge ersticken, alles isolieren und vernichten, was infiziert ist und dafür sorgen, dass es sich nicht weiter ausbreitet. Stellt sich die Frage, was ist mit dem los? Warum macht er das? Einerseits ist da diese Persönlichkeit, dieser intensive Typ, aber auch noch mehr, seine Motivation. Wir lesen in Apostelgeschichte 22, da schreibt er, dieser Eifer für Gott, der war es, der mich dazu trieb. Der Eifer für Gott. Also ist seine Motivation eine religiöse. Warum? Wegen seiner Religion. Was war da in Gefahr? Und wir sehen ein bisschen in den Kapiteln vorher, was den anderen Christen vorgeworfen wurde von den Juden, die die gleiche Religion hatten wie Saulus. Da gab es den Vorwurf, dass sie gegen die Leitung des Volkes waren, weil die ihnen vorgeworfen hatten, dass die damals Jesus getötet hatten, was übrigens die Wahrheit war. Dann gab es noch weitere Vorwürfe gegen Stephanus, der ja kurz vorher dann deswegen getötet wurde, dass er gesagt hat, Gott ist nicht nur im Tempel zu finden und deswegen ist euer Tempel nicht so wichtig, wie ihr denkt. Und das hat einigen Leuten echt bitter aufgestoßen, unter anderem Saulus. Und dann war der Vorwurf, dass die Christen, damals waren sie noch nicht als Christen bekannt, dass sie vorhatten, die Gesetze und Gebräuche zu verändern, die Mose dem Volk gegeben hatte. Und das stimmt nicht ganz, weil sie wollten die Gesetze nicht verändern, aber sie haben die Rolle der Gesetze ganz neu verstanden durch Jesus. Und Saulus' Religion, zumindest wie er sie verstand, war dadurch wirklich in Gefahr. Jesus zeigt nämlich einen anderen Weg als den der Religiosität. Er zeigt den Weg der Gnade auf. Und Saulus kommt zu der Überzeugung, dass diese Irrlehre mit allen Mitteln bekämpft werden muss. Ja, wenn man sich Saulus hier ansieht, fällt es mir zumindest leicht zu denken, ja, sowas könnte ich ja niemals tun. Zu sowas bin ich ja gar nicht fähig. Und vielleicht geht es dir ähnlich. Wahrscheinlich hast du damit sogar recht. Paulus ist in die falsche Richtung unterwegs mit einer radikalen Persönlichkeit. Vielleicht bist du nicht so intensiv, vielleicht bist du aber auch ein Typ der Extreme, der gern die Grenzen auslotet. Wenn du es nicht bist, dann könnte in die falsche Richtung unterwegs sein, mit deiner Persönlichkeit tatsächlich anders aussehen als hier. Saulus sieht später im Rückblick, wie schlimm das war, was er getan hat und dass er selbst in die falsche Richtung Richtung unterwegs war und bezeichnet sich als den schlimmsten Sünder, der Rettung brauchte. Vielleicht bist du nicht der schlimmste Sünder. Und deswegen kannst du dir Saulus hier als Beispiel ganz gut vom Leib halten und kommst deswegen zu dem Schluss, dass du keine Rettung und Umkehr umdrehen brauchst. Die Bibel beschreibt aber, dass in uns Menschen gleichzeitig unglaublich Gutes und unaussprechlich Böses lauert. Und dass beides sich immer wieder zum Vorschein kommen wird. Das passiert, weil wir Sünder sind. Und das zeigt uns, dass wir eine Rettung brauchen, die über Unterdrückung des Bösen, dieser dunklen Seiten von uns hinausgeht. Und ich finde die biblische Beschreibung tatsächlich die beste Beschreibung von uns Menschen, die ich kenne. Sie erklärt am besten, warum diese Welt so ist, wie sie ist. Und das Böse zeigt sich in unterschiedlichen Graden. Es fängt im Keim an und findet seinen Höhepunkt in Gewalt. Rassistischer, religiöser, sexueller, wie auch immer. Jeder Grad davon ist aber an sich schon falsch. Nicht erst, wenn man ein bestimmtes Level erreicht hat, nicht erst, wenn man Saulus ist, ist man auf dem falschen Weg, sondern schon weit vorher. Gott nennt das in der Bibel Sünde. Und er definiert das so, er sagt, Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. Und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und wer das nicht in Perfektion lebt, der ist auf dem falschen Weg unterwegs, wie Saulus, und braucht Vergebung für all das, wie Saulus. Wenn wir ehrlich zu uns sind, dann sitzt hier niemand, der nicht wenigstens die Tendenz zum Bösen in sich schon mal entdeckt hat. Die Tendenz im Bösen bei mir, müsste man meine Frau darauf ansprechen, die musste einiges drunter leiden. Genau, fragt sie einfach mal. Vielleicht lustige Geschichten, vielleicht auch bittere. Genau, ich muss mir das eingestehen, ich gehöre dazu. Wir sind alle zu Bösem fähig und wir haben es schon bewiesen. Nicht, wie intensiv man das Böse tut, ist entscheidend, sondern ob überhaupt. Und wer das Falsche tut und Böses in sich trägt, braucht Hilfe. Das ist nicht gesund. Und Jesus zeigt, was die Antwort darauf ist. Er selbst und Saulus hat ihn diese Rettung und Heilung durch Jesus erlebt. Er schreibt selbst viele Jahre später im 1. Timotheusbrief, Kapitel 1, Vers 12 bis 16, ich danke dem, der mir für meinen Auftrag Kraft gegeben hat, Jesus Christus, unserem Herrn, denn er hat mich als vertrauenswürdig angesehen und in seinen Dienst genommen. Ausgerechnet mich, der ich ihn früher verhöhnt und seine Gemeinde mit äußerster Härte verfolgt hatte. Aber er hat sich über mich erbarmt, weil ich in meinem Unglauben nicht wusste, was ich tat. Geradezu überwältigend war die Gnade, die mir der Herr erwiesen hat, und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich sind. Ja, Jesus Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten. Auf dieses Wort ist Verlass. Es ist eine Botschaft, die vollstes Vertrauen verdient. Und einen größeren Sünder als mich gibt es nicht. Doch gerade deshalb hat sich Jesus Christus über mich erbarmt. An mir als dem größten aller Sünder wollte er zeigen, wie unbegreiflich groß seine Geduld ist. Ich sollte ein ermutigendes Beispiel für alle sein, die sich ihm künftig im Glauben zuwenden, um das ewige Leben zu erhalten. Wow. Saulus brauchte die rettende und vergebende Gnade Gottes und fand sie in Jesus. Genau wie er brauche auch ich immer wieder die vergebende Gnade durch Jesus und jeder braucht sie, auch du, weil wir alle Sünder sind. Wenn du noch schlimmer als Saulus wärst, Gottes Gnade und Vergebung reicht für dich. Wenn du dich nur als einen kleinen Gelegenheitssünder ansiehst, brauchst du Vergebung und Rettung. Und Gottes Gnade reicht für dich. Und wenn du Christ bist und immer wieder böse Dinge von dir ausgehen, Vergebung und Gnade sind da und dir ist bereits vergeben. Wie auch immer du dich einsortierst, es ist für dich relevant. Bist du bereit, diese Gnade anzunehmen, diese Vergebung? Wir schauen uns Person 2 an. Punkt 2, Philippus, der Gott folgt. Philippus, wer ist das eigentlich? Es gab einen Jünger, einer von den 12 besten Freunden von Jesus, der hieß Philippus. Der ist es nicht, sondern einer von den 7 Leuten, die eingesetzt worden waren, weil es Essensverteilungsprobleme in der ersten Gemeinde gab. Und von den Leuten wurde gesagt, oder die Bedingung war, dass sie einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Also das wissen wir auf jeden Fall schon mal von Philippus, sonst nicht viel. Wie folgt er Gott? Er flieht, er geht an einen Ort, wo sonst keine Christen sind, er ist mutig, er scheut keine Öffentlichkeit und er handelt in Worten und Taten. Zuerst redete Philippus, im Text steht, er verkündete den Christus und das bedeutet, dass er gekommen war, um von einer Person zu reden. Nicht um Moral oder Religion im Allgemeinen zu lehren, sondern das Evangelium von Jesus Christus, die gute Nachricht. Der christliche Glaube dreht sich nur um Jesus und durch den Glauben wird dieser Jesus dir alles. Und dann handelte Philippus. Er heilte kranke Menschen und befreite Leute von Dämonen. Das ist nochmal ein anderes Thema. Philippus Taten machten die Menge aufmerksam und sie achteten genau auf seine Worte. Und in den Taten und Wundern führt er ihnen die Kraft des Evangeliums vor Augen von Gott, indem er das Leben der Zuhörer und Geheilten veränderte. Und dann folgte aus allem eine große Freude, weil das gute Dinge sind. Eine stadtweite Freude über Gottes gute Nachricht und sein Handeln entstand nur, weil Philippus von Gott redete und er handelte. Wort und Tat im Einklang. Seine Taten waren Wunder und es ist weder so, dass Gott keine Wunder mehr tut, noch, dass es immer und zu jeder Zeit das gleiche Maß an Wundern geben muss wie damals. Philippus sah einfach körperliches Elend um sich herum und tat, was getan werden musste. Er sah auch geistliche Gefangenschaft durch das Böse und heilte sie. Das brachte Menschen zusammen und sie hörten zu, warum Philippus das überhaupt konnte und was ihn dazu motivierte. Wenn wir heute das Gleiche tun wollen wie Philippus, dann bedeutet das für uns heute, dass Potsdamer unser Mitgefühl mit physisch Leidenden erleben können. Zum Beispiel mit Armen, Kranken und ich weiß, hier sind einige Sterbenden und so weiter. Und Potsdamer müssen sehen können, wie sich Leben durch Christus verändern, wie Menschen frei werden von psychischer und spiritueller Gefangenschaft. Und das kann Gott tun. Lasst uns dafür beten. Und das wird Grund zur Freude sein und das wird Leuten helfen, auf das zu hören, was wir sagen. Ich habe mir die Frage gestellt, warum folgt der Gott? Warum macht er das? Warum kann der das überhaupt tun? Und leider haben wir keine expliziten Hinweise im Text, aber die ganze Bibel ist voll davon und das, was da steht, gilt für uns heute genauso. Drei Gründe habe ich für uns. Gott hat das Leid in Jesus selbst auf sich genommen und wird es endgültig besiegen. Grund zwei, das ist möglich, obwohl Gott Leid zulässt. Und es ist möglich, dass Philippus sich so verhält, weil Gott das Leid zum Guten gebraucht. Erster Punkt, warum folgt er Gott? Weil Gott das Leid in Jesus selbst auf sich genommen hat und es endgültig besiegen wird. Wir feiern bald Weihnachten. Was passiert sofort nach der Weihnachtsgeschichte? Jesus muss fliehen nach Ägypten mit seiner Familie, weil Herodes, der König, denkt, dass das ein Konkurrent für den Thron wäre und ihn umbringen will. Jesus' Leben startet mit Verfolgung. Eine der ersten Sachen, der kann noch nicht laufen, der ist noch ein Säugling. Seine Familie muss sich um ihn kümmern und die ganze Familie geht, damit Jesus überleben kann. Und dieses Ding zieht sich durch sein ganzes Leben. Und er hat diese 12 Freunde, die Jünger. Und in Johannes 13 lesen wir: Danach erklärte Jesus, bis ins Innerste erschüttert, ich sage euch, einer von euch wird mich verraten. Aus seinem engsten Kreis stellen sich Leute gegen ihn und verfolgen ihn. Und was dann kommt, ist Gefangenschaft, Folter, Hinrichtung. All das, was die Christen hier erleben, das alles hat Jesus schon erlebt. Und das alles wegen seinen Überzeugungen und seiner Lehre. Und die Bibel bezeugt uns, dass das ein stellvertretendes Leiden für uns war, weil wir das eigentlich verdient hätten wegen der Sünde. Und Jesus, der perfekt war, nimmt das auf sich und erspart uns dadurch ganz, ganz viel. Und das ermutigt Christen seitdem, dass Jesus für sie gestorben ist und gelitten hat. Und es ist enorm ermutigend, dass Jesus durch all das schon gegangen ist. Und wir lesen in einer Stelle aus dem Hebräerbrief, Kapitel 4, Vers 14, Leute, die überlegen, ob sie den Glauben aufgeben sollen, weil Verfolgung da ist. Und der Schreiber sagt, wir wollen entschlossen an unserem Bekenntnis zu ihm festhalten. Jesus ist ja nicht ein Hohepriester, der uns in unserer Schwachheit nicht verstehen könnte. Vielmehr war er, genau wie wir, Versuchungen aller Art ausgesetzt. Schmerzen, Leiden, interessante Dinge, die aber nicht gut sind. Allerdings mit dem entscheidenden Unterschied, dass er ohne Sünde blieb. Jesus ist da schon durch. Und wir gehen auf eine Welt zu, die ohne Leid sein wird. Der Himmel. Es wird komplett beseitigt sein. Die Bibel beschreibt ihn so. Er selbst, ihr Gott, wird immer bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein. Denn was früher war, ist vergangen. Das ist das, worauf wir zugehen. Jesus ist dadurch, geht mit uns durch und geht mit uns dahin. Das sind wirklich starke Ermutigungen, die uns trösten können, wenn wir leiden. Wenn wir verfolgt werden, aber auch wenn wir am Bösen in der Welt leiden. Das mag Gewalt in allen ihren Formen sein, aber auch Krankheit. Gott hat uns dafür Worte gegeben, die uns stärken. Jesus kann uns verstehen, er hat noch Schlimmeres durchgemacht. Und durch seine Auferstehung sehen wir, dass der Tod selbst nicht endgültig ist. Und das gibt uns Sicherheit, dass auch der Rest seiner Versprechen wahr werden wird. Eine Welt ohne Verfolgung und Leid. Okay, warum folgt Philippus Gott, obwohl er Leid zulässt? Das ist eine der großen Fragen, die für viele Leute ein Hindernis sind, an Gott zu glauben. Gerade Leute, die viel Leid erlebt oder gesehen haben, können sich nicht vorstellen, wie ein guter und allmächtiger Gott Leid zulassen kann. Sie sagen, wenn Gott Leid nicht verhindern will, ist er nicht liebevoll. Und wenn Gott Leid nicht verhindern kann, ist er nicht allmächtig. Und manche kommen angesichts des Leids, zum Beispiel von Auschwitz, zu dem Schluss, falls es Gott je gegeben haben sollte, muss er jetzt tot sein, sonst hätte er das verhindert. Hier im Text sehen wir, Gott heilt Leute von ihrem Leid, verhindert aber Leid für seine Kirche nicht. Und die Frage muss erlaubt sein, was ist da los? Er kann es doch anscheinend. Warum macht er es nicht? Eine Welt, in der echte Liebe möglich ist, muss auch immer eine Welt sein, in der die Möglichkeit zur Nichtliebe gegeben ist. Verrückter Satz, ich lese ihn nochmal vor. Eine Welt, in der echte Liebe möglich ist, muss auch immer eine Welt sein, in der die Möglichkeit zur Nichtliebe gegeben ist. Ich habe euch Zitate abgedruckt von C.S. Lewis, ich lese sie vor. Ihr habt sie auch zu mitnehmen. Das Glück, das Gott seinen höheren Geschöpfen zugedacht hatte, sollte darin bestehen, dass sie freiwillig und ohne Zwang in einem Rausch von Liebe und Wonne mit ihm und miteinander vereint sein können, gegenüber dem selbst die leidenschaftlichste Liebe zwischen Mann und Frau verblassen muss. Aber dafür muss sie frei sein. Es muss also eine Option geben. Als die ersten Menschen sich für Selbstliebe und Misstrauen gegen Gott entschieden, sehen wir, dass die Folge davon Böses in der Welt und Leid sind. Es gibt also Leid in der Welt, weil wir uns gegen Gottes Liebe entschieden haben. Und er leidet darunter und daran und trägt uns aber mit und hat uns einen Ausweg geschaffen. Und Lewis sagt weiter, wenn Gott der Willensfreiheit, das heißt einer lebendigen Welt, in der seine Geschöpfe wirklich Gutes oder Übles tun und er Dinge von wirklicher Bedeutung geschehen können, den Vorzug gibt vor einer Spielwelt, die sich nur bewegt, wenn er die Fäden zieht. Wenn Gott der Meinung ist, dass für diese Willensfreiheit der Kriegszustand in unserer Welt ein angemessener Preis ist, dann können wir überzeugt sein, dass dies tatsächlich so ist. Weil Gott also echte Liebe wollte und keine Marionettenliebe, erschuf er die Welt mit Option zum Bösen und Leid. Woran erkennst du den Kriegszustand in dieser Welt? Woran leidest du? Woran leiden die, die dir etwas bedeuten? Ich leide seit 5 Jahren mindestens an einer chronischen Darmerkrankung. Ich kann ganz viele Dinge nicht essen, sonst geht es mir richtig schlecht. Und selbst wenn ich sehr, sehr sensibel und vorsichtig esse, dann gibt es immer noch richtig schlechte Tage, wo ich kaum Kraft habe, wo ich sehr genervt bin von allem. Und ich leide darunter, meine Arbeit leidet darunter und meine Familie leidet darunter. Und ich leide. Woran leidest du? Woran leiden die, die dir etwas bedeuten? Was macht Gott, während wir leiden? Schaut er weg? Freut er sich vielleicht sogar? Nein, er leidet mit. Wir haben eben gesehen, Jesus hat schon mitgelitten, sogar stellvertretend für uns, und er kann uns verstehen. Gott geht mit uns durch Leid, aber er weiß, das Leid ist der Preis für echte Liebe. Seine Liebe ist echt und sie trägt uns durch und macht uns immer wieder leichter, das Leid auszuhalten. Er ist treu im Leid. Philippus folgt hier Gott und redet von ihm, obwohl er nicht versteht, warum Gott Verfolgung zulässt und gleichzeitig Leute heilt. Er vertraut Gott weiter, weil Gott ihm hilft zu vertrauen. Wir werden jetzt sehen, dass Gott sich nicht damit zufrieden gibt, uns leiden zu sehen und mitzuleiden. Er dreht das Leiden um. Er zweckentfremdet das Böse. Und das macht mir wirklich Freude. Warum folgt er Gott? Punkt 3. Weil Gott das Leid zum Guten gebraucht. Gott gebraucht genau das, um zu seinen Zielen zu kommen. Er kann das Schlimmste umdrehen und dafür entschädigen. Und ihr kennt bestimmt das Sprichwort, was einen nicht umbringt, macht einen härter. Wird einem gern von Leuten zugesagt. Das ist so mittelhilfreich, glaube ich, weil es muss sich wirklich erweisen, dass es besser wird durch das Leid. Wenn das nicht stimmt, dann ist es nicht tröstlich. Schauen wir uns hier im Text an, wie es stimmt, dass Gott das Leid zum Guten gebraucht. Gott nutzt die Verfolgung, um eine Bewegung des Evangeliums zu starten. Im Text steht, sodass die Gläubigen sich über ganz Judäa und Samarien zerstreuten, nur die Aposteln blieben in der Stadt. Die sind überall hin. Die allermeisten Christen verließen Jerusalem, mindestens für eine Zeit, bis die erste Verfolgungswelle vorbei war. Manche nur in die nähere Speckgürtel, könnte man das denken, manche in Nachbarländer. Dabei verließen sie nicht eingeschüchtert und blieben stumm, sondern waren mutig. Im Text steht, sie zerstreuten Gläubigen, aber machten das Evangelium bekannt. Ich habe mir das mal vorgestellt. Das ist doch absurd. Wenn ich wegen einer Überzeugung verfolgt werde, wie kann ich die nicht verstecken, sondern anderen so erzählen, dass sie auch glauben wollen, obwohl man dafür verfolgt werden kann? Das ist doch völlig verrückt. Das machen die. Und es wird deutlich, dass der Teufel, der hinter der Verfolgung der Gemeinde steckt, übers Ziel hinausgeschossen ist. Sein Angriff hatte genau das Gegenteil von dem zur Folge, was er eigentlich hatte bewirken wollen. Statt dass das Evangelium erstickt wurde, bewirkte die Verfolgung nur, dass es sich weiter ausbreitete. Der Tod von Stephanus war nicht umsonst, sondern war die Initialzündung dafür, dass viele Menschen das Evangelium hörten und annahmen. Gott nutzt die Verfolgung, um eine Bewegung zu starten, und Gott nutzt die Verfolgung, um alle zu Evangeliumskommunikatoren zu machen. Bisher in der Apostelgeschichte lesen wir, dass da die Apostel predigten, deswegen heißt sie auch Apostelgeschichte. Und das waren die von Jesus selbst ausgebildeten Leute und einige wenige andere. Wer redet hier vom Evangelium? Diejenigen, die zerstreut worden waren. Okay, predigten das Wort, wohin sie auch gingen. Wer war verstreut? Ja, eben nicht die Apostel. Die blieben in Jerusalem. Es waren alle anderen. Also die Laien oder Ehrenamtlichen. Und was bedeutet das? Es hat ein Umdenken im Rollenverständnis stattgefunden. Nicht, ich bezahle Leute, damit sie von Gott reden, sondern ich bin selber gefragt, das zu tun. Und vielleicht waren die Zerstreuten, die Laien, die Ehrenamtlichen nicht so gut oder fachkompetent wie jetzt zum Beispiel in Petrus. Aber am Ende waren sie effektiver, weil sie 100-mal mehr Leute waren und darauf 100-mal mehr Leute erreichen konnten und weil die Aussage von Laien, von einfachen Leuten, oft echter wirkt als eine gut geschliffene, artikulierte Rede. Und mal ehrlich, was müsste in deinem Leben passieren, damit du auf so eine Weise vom Evangelium und deinem Glauben redest? Ich lese gerade ein Buch, da ist ein Christ unterwegs in der ganzen Welt und redet mit Christen, die Verfolgung erleben, wie hier bei uns im Text. Und hier lese ich euch mal einen Abschnitt vor, eine Beobachtung aus seiner Zeit in China mit Hauskirchenbewegungen und den Christen da. Nach dem, was diese Hauskirchenleiter mir da erzählten, waren die meisten von ihnen mindestens einmal für ihren Glauben ins Gefängnis gekommen. Dies war mir bereits auf meinen ersten beiden Stationen aufgefallen. Interessanterweise schien keiner dieser chinesischen Christen wegen ihrer Gefangenschaft besonders verbittert darüber zu sein. Und die, die noch nicht in Haft gewesen waren, schienen keine besondere Angst davor zu haben, dass es eines Tages auch sie treffen könnte. Nein, diese Christen waren keineswegs verfolgungssüchtig, aber sie schienen das Thema mit einer gewissen Gelassenheit zu sehen. Ihre Einstellung war nicht so sehr, falls ich hier verfolgt werden sollte, sondern wenn es soweit ist. Auch hier in China schien Verfolgung etwas genauso Normales zu sein wie der morgendliche Sonnenaufgang im Osten. Fast jeder Christ, den ich in China traf, war entweder selbst schon für seinen Glauben im Gefängnis gewesen oder kannte andere, denen das passiert war. Er wusste von vielen Brüdern und Schwestern im Glauben, die Verfolgung erlebt hatten. Und die kamen mit tiefen inneren Wurzeln, einem reiferen Glauben und einer größeren Wertschätzung der Gemeinschaft mit anderen Gläubigen heraus. Auch ihre Beziehung zu Christus war viel stärker geworden. Einer der Hauskirchenpastoren sagte mir auf den Kopf zu: Wissen Sie, was das Gefängnis für uns ist? Unsere theologische Ausbildungsstätte. Was für Sie in Ihrem Land Bibelschule und theologische Hochschule sind, ist für uns in China das Gefängnis. Wir sehen im Text eine dritte Weise, wie Gott das Leid nutzt. Gott nutzt das, um Völker zu versöhnen. Und man muss nicht allzu sehr schauen, es gab eine Feindschaft zwischen den Juden und den Samaritern. Da, wo Philippus hingeht. Und er geht dahin, überwindet diese Grenze, von Jesus verändert. Dass er nicht mehr hochmütig ist, dass er nicht denkt, die sind nicht wert, die sind eh hoffnungslos, sondern er sucht sich genau die hin. Und geht dahin, und redet von Jesus und gönnt ihnen das, dass sie Jesus kennenlernen, genau wie er. Damit, dass Philippus nach Samaria geht, erfüllt sich auch Gottes Plan. Jesus hatte seinen Nachfolgern angekündigt in Apostelgeschichte 1, Vers 8, ganz am Anfang: Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien, da sind wir hier, und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Saulus, der Typ vom Anfang, erlebte später selbst viel Verfolgung und Leid und schreibt Jahre später im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 28, eins aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Und er sagt, alles muss uns zum Guten dienen. Alles muss uns zum Guten dienen. Was? Alles. Gott gewinnt, nicht das Böse. Philippus wurde von Gott verändert, sodass er trotz Leid und Verfolgung begeisternd von Gott erzählen und anderen helfen konnte. Er konnte sich an Jesus erinnern, der für ihn Ähnliches auf sich genommen hatte. Er bekam neue Hoffnung und Kraft dadurch, was Gott durch das Leid an Gutem bewirkte. Und das alles ist Gottes Gnade in Aktion. Das alles sind Kräfte, die uns heute genauso zur Verfügung stehen. Bist du bereit, sie anzunehmen? Ich komme zum dritten und letzten und einen kurzen Punkt. Der Text hat drei Herausforderungen für uns. Die Frage ist, welche für dich gerade dran ist. Wenn du merkst, du bist wie Saulus auf dem falschen Weg, ob jetzt eifrig und mit Volldampf oder eher dümpelnd, dreh um. Lass dich retten und nimm Vergebung an. Das ist der wichtigste und größte Schritt im Leben eines Menschen, zu Gott umkehren. Und das wird ungeahnte Auswirkungen haben. Wenn das gerade für dich aktuell ist, dann sprich gleich gern, bleib damit nicht allein, sprich mit irgendwem, von dem du weißt, dass er ein Christ ist. Und bequatsch mal, was das bedeutet. Wenn du merkst, ich bin wie Philippus, ich erlebe Leid, ob das jetzt Verfolgung ist oder Nachteile wegen des Glaubens, kleine oder größere, oder vielleicht leidest du unabhängig von deinem Glauben. Vielleicht will Gott dein Leid jetzt beenden, wie das der Samariter. Dann lass nach dem Gottesdienst gerne für dich beten. Wir haben hier Leute, die das tun werden. Und vielleicht erlebst du Gottes heilende Kraft und seine Befreiung. Vielleicht will Gott auch im Moment dein Leid nicht aufheben, sondern mit dir durchgehen. Guck dir Jesus an, wie er gelitten hat für dich. Schau dir Jesus an. Er kann dich verstehen. Guck dir Jesus an, er ist bei dir und hilft es dir zu tragen. Guck dir Jesus an, er wird es beenden. Vielleicht heute, vielleicht bald, vielleicht auf jeden Fall mit dem Tod und Auferstehung. Und schau dir Jesus an, er hat Trost und Kraft für jeden Tag. Und wenn du merkst, ich soll Teil dieser Bewegung sein, lass dich von Jesus verändern und bitte ihn darum. Denn wenn wir als Einzelne von Jesus verändert werden, dann kann daraus eine Bewegung entstehen. Baue eine starke Gebetsbeziehung zu ihm auf. Dieser Monat ist genial, um damit zu starten. Nachher mehr Infos dazu. Lebe deinen Glauben in Worten und Taten wie Philippus. Was fällt dir schwerer? Worte, Taten? Dann fokussiere dich mal auf das, was dir im Moment schwerer fällt. Widme dich dem. Und wenn du merkst, dass du ganz zufrieden damit bist, andere für dich den Glauben weitergeben zu lassen, werde unzufrieden damit. Stell dich dem und mach kleine Schritte in die richtige Richtung. Warum sollen wir das tun? Warum können wir das tun? Wir können Gnade annehmen und umdrehen, weil Jesus für uns gestorben ist und uns zum Umdrehen einlädt. Wir können Gott treu durch Leid folgen, weil er weiß, was wir erleben und uns hilft und uns das Leid zum Guten dienen muss. Und wir können Bewegung des Evangeliums sein, weil Jesus alles gegeben hat. Und er hilft uns, in Bewegung zu kommen und zu bleiben. Amen.